DW Menschen und Märkte.
Hollande in Not. Magere Investitionen und Deutschlands oberster Arbeitgeber. Das sind unsere Themen. Ich bin Andreas Becker. Frankreichs Präsident François Hollande ist nicht zu beneiden. Die Wirtschaft schwächelt, die Arbeitslosigkeit ist hoch, Sozialsysteme und Industrie kranken. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat Frankreichs Bonität herabgestuft und zudem mitgeteilt, von den Reformen der sozialistischen Regierung sei in absehbarer Zeit keine Besserung zu erwarten. Kein Wunder also, dass Hollandes Beliebtheit im Keller ist. Johanna Schmeller mit einer Bilanz.
Jahrzehntelang galt Frankreich als starker Partner an der Seite Deutschlands, als zweiter ruhender Pol eines politisch und volkswirtschaftlich gesunden Kerneuropas. Damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Droht Europa ein zweites Spanien? Henrik Uterwedde vom Deutsch-Französischen Institut.
Der französischen Wirtschaft geht es schlecht. Sie ist in einer Wachstumskrise, in einer Beschäftigungskrise. Die Aussichten, dass die Konjunktur wieder anzieht, sind verhalten. Und zu diesen Krisen kommt eben auch noch der Niedergang der Industrie, die in den letzten Jahren dramatisch an Beschäftigung verloren hat, und eben eine Schuldenkrise, die sich in den letzten 10 Jahren aufgehäuft hat. Also es ist ein ganzes Problembündel, vor dem die Regierung steht, und das macht es eben so schwer, schnell und überzeugend zu handeln.
Die Industrie wird von der internationalen Konkurrenz in die Zange genommen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch wie nie. Das Sozialsystem gerät an seine Grenzen und nötige Reformen werden verschleppt. Frédéric Schäffer von der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos begründet den internationalen Vertrauensverlust ebenfalls mit schleppenden Reformen und hoher Staatsverschuldung.
Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die wirtschaftlichen Entscheidungen Frankreichs unter Präsident Hollande im letzten Jahr ziemlich streng abgestraft. Die haben sich genau angesehen, was da passiert ist. Die Reformen im Steuerrecht, im Dienstleistungssektor und auf dem Arbeitsmarkt gehen in die richtige Richtung, aber noch nicht weit genug.
Frankreich hat die Maastrichter Vorgaben, die Neuverschuldung des Staatshaushaltes bei weniger als 3% zu halten, bereits mehrfach verfehlt. In diesem Jahr liegt sie bei mehr als 4%. Bislang wurde der Neuverschuldung über Steuererhöhungen entgegengewirkt. Ab 2015 sollen auch die Staatsausgaben gekürzt werden, die Maastrichter Defizitgrenze von 3% aber eingehalten werden. Doch gerade dieses Ziel stellt Standard & Poor's in Frage. Die Ratingagentur hält es für unwahrscheinlich, dass die Regierung in der Lage sein wird, das Staatsdefizit abzubauen. Denn auch den Firmen und den Konsumenten geht's nicht gut.
Das hat nichts mit Hollande oder Sarkozy zu tun. Es hat damit zu tun, dass die französischen Unternehmen unter mehreren Problemen leiden. Sie haben zu wenig Gewinne. Sie stellen oft zu banale Produkte her, die sehr stark der Kostenkonkurrenz unterliegen. Statt Mercedes, Twingo, wo es eben wirklich um jeden Cent geht und wo die Kostenkonkurrenz durchschlägt. Dafür aber sind eben die Lohnnebenkosten zu hoch, die Gewinne der Unternehmen zu niedrig. Sie können wenig investieren, sie können auch wenig Innovation betreiben, um eben in die höherwertigen Waren zu gehen. Und dann ist das ein Kreislauf.
Dazu sind die hohen Lohnnebenkosten für die Unternehmer kaum noch haltbar. Das Sozialsystem habe derzeit ein Defizit von 25 Milliarden Euro angehäuft. Einschnitte für die Versicherten bedeuten allerdings wiederum die Einschränkung ihrer Kaufkraft. Und gerade der Konsum könnte bei der Stabilisierung der französischen Binnenwirtschaft jetzt eine wichtige Rolle spielen. Doch hier tut die Angst vor Jobverlust ein Übriges. Die Arbeitslosenquote liegt in Frankreich bei einem Rekordhoch von knapp 11%. Standard & Poor's geht davon aus, dass sie noch bis 2016 über 10% liegen wird. Besonders hart trifft es die Jugendlichen.
Das Chômage des jeunes en France est 2 à 2,5
Die Jugendarbeitslosigkeit ist sogar 2,5-mal so hoch und hierauf konzentrieren sich daher auch die meisten politischen Maßnahmen. Seit dem Sommer sind zwar leichte Rückgänge in der Jugendarbeitslosigkeit zu verzeichnen, aber die Reformen sind sehr teuer und es stellt sich die Frage, ob sie nachhaltig sind.
Auch Henrik Uterwedde kritisiert den verkrusteten Arbeitsmarkt. Die ersten Reformen bewertet er dennoch als Meilenstein in der französischen Geschichte. Erstmals seien die Tarifpartner vorab in den Gesetzgebungsprozess einbezogen worden. Sein Verhalten optimistischer Ausblick.
Frankreich hat auch eine Reihe von ökonomischen Stärken. Es ist ja nicht umsonst 5. stärkste Ökonomie der Welt und 2. stärkste Ökonomie in Europa. Und diese Stärken zeigen, dass Frankreich mit entsprechenden politischen Willen und mit einer vernünftigen Politik sich aus seiner Krise auch wieder befreien kann.
Frankreich sucht nach Lösungen für seine ökonomischen Probleme, Johanna Schmeller berichtete. In Deutschland wächst im Gegensatz zu Frankreich die Wirtschaft, zwar nicht gewaltig, aber immerhin. Doch trotz der stabilen Konjunktur halten sich Unternehmer in Deutschland mit Investitionen zurück. Schuld daran ist die Politik, findet zumindest das Institut der deutschen Wirtschaft, eine Forschungseinrichtung, die von Unternehmen finanziert wird. Sabine Kinkertz.
Wäre die deutsche Wirtschaft ein Auto, dann führe dieses momentan zwar schneller als im vergangenen Jahr, das derzeitige Tempo würde allerdings nicht reichen, um im kommenden Jahr auf die Überholspur zu wechseln. Dieses Fazit zieht das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln aus seiner aktuellen Herbstkonjunkturumfrage. Die Wirtschaft in Deutschland werde 2014 voraussichtlich um rund 1,5% wachsen, sagt IW-Direktor Michael Hüter. Die Weltwirtschaft entwickle sich nicht gerade überschäumend, wenn auch die größten Hindernisse aus dem Weg geräumt seien.
Die Vereinigten Staaten laufen relativ gut. Wir erkennen auch, dass in den Emerging Markets, in den beiden Volkswirtschaften mit über 1 Milliarde Einwohner, nämlich in China und Indien, sich etwas auffällt. China deutlich, Indien eher noch strukturell schwierig, aber insgesamt sozusagen eigentlich alles eher auf Stabilisierung eingerichtet ist. In diesem Umfeld ist die deutsche Wirtschaft im Prinzip gut aufgehoben. Aber sie ist natürlich schon so gut positioniert, dass jetzt nicht nochmal da die große Dynamik wirklich hinzukommt.
3.300 Betriebe haben an der Herbstumfrage des IW teilgenommen. Mehr als ein Drittel empfindet die aktuelle Lage besser als im Vorjahr und auch die Produktionsperspektiven haben sich deutlich aufgehellt. Besonders optimistisch sind die Hersteller von Investitionsgütern, also von Maschinen und Anlagen. 51% dieser Betriebe gehen von einer im kommenden Jahr weiter steigenden Produktion aus. Nur 16% erwarten einen Rückgang. Insgesamt geht jedes dritte Unternehmen davon aus, dass sich die Exporte weiter steigern werden.
Die Debatte, die im Augenblick die Europäische Kommission anzündelt über unseren Exportüberschuss, der findet hier seine tiefere Ursache, nämlich in dem Spezialisierungsmuster, im Angebotsportfolio der deutschen Wirtschaft. Industrie getragen, mit Investitionsgütern nehmen wir stärker als alle anderen etablierten Ökonomien teil an dem globalen Investitionsprozess, der von den Schwellen- und Entwicklungsländern getragen ist.
Während die Exportaussichten in den westdeutschen Betrieben deutlich besser beurteilt werden als in den ostdeutschen, ist bei den übrigen vom IW abgefragten Themen kaum noch ein Unterschied zwischen Ost und West festzustellen. Ein knappes Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer scheine sich die Entwicklung eingeebnet zu haben, meint Michael Hüter.
Der Prozess der Reindustrialisierung in den neuen Bundesländern trägt. Wir haben mittlerweile Industrieanteile in Thüringen und Sachsen, die in etwa dem Durchschnitt in den westlichen Bundesländern entsprechen. Wir haben das gleiche Süd-Nord-Gefälle, insofern eine Strukturangleichung. Und wir sind sowohl was die Arbeitsmarktlage angeht, nahezu eine Halbierung gegenüber dem Höchststand mit 10,7% für alle neuen Länder und in Thüringen, Sachsen noch deutlich darunter, doch in der kräftig vorangekommen.
Die wirtschaftliche Lage war also schon schlechter. Trotzdem will von den vom IW befragten Unternehmen nur jede dritte Firma im kommenden Jahr ihre Ausgaben für Maschinen und Anlagen erhöhen. Jede sechste will sie sogar senken. Die auch weiterhin schwache Investitionstätigkeit in Deutschland stimme bedenklich, sagt IW-Direktor Hüter. Angesichts der sich hinziehenden Regierungsbildung in Berlin und der damit einhergehenden unsicheren politischen Lage könne er das Verhalten der Unternehmer aber nachvollziehen.
Es ist noch völlig unklar, was steuerlich passiert. Es ist völlig unklar, welche Maßnahmen letztlich am Arbeitsmarkt greifen. Alles das, was Ihnen aber mitgeteilt wird in den Abendnachrichten aus den Koalitionsuntergruppen und Subgruppen und Nebengruppen, ist, dass man in jeder Weise anfängt, den Arbeitsmarkt zumachen zu wollen. Ob das die sachgrundlose Befristung ist, ob das die Zeitarbeit ist, ob das Werkverträge sind. Wir haben den Mindestlohn erwähnt. Und gleichzeitig hören Sie, die eigentlich gesetzlich gebotene Senkung des Rentenbeitrags wird nicht gemacht. Aus diesem Bild ergibt sich nichts, was Investieren hier in Deutschland stärkt.
Sollte ein Mindestlohn eingeführt werden, dann müsse es Ausnahmen für ostdeutsche Betriebe und bei der Beschäftigung von Jugendlichen geben, fordert Hüter. Zudem müsse mehr in die Infrastruktur investiert werden. Knapp 2/3 der vom IW befragten Unternehmen gaben an, ihre Geschäftsabläufe würden durch Probleme im Straßenverkehr beeinträchtigt. Fast 1/4 sprach sogar von deutlichen Behinderungen. Gedanken machen sich die Unternehmen auch über die Energieversorgung in Deutschland. Befürchtet werden allerdings weniger Stromausfälle als Spannungsschwankungen, die sogenannten Brownouts.
Viel entscheidender ist, dass bei Brownouts wirklich Produktion gefährdet ist, weil kurzfristig die Reaktionsmöglichkeiten nicht da sind. Die deutsche Wirtschaft ja auch deshalb ihre Marktposition international halten kann, weil sie diese hohe Technologie, die hohe Forschungsleistung immer kombinieren kann mit der Verlässlichkeit ihres Qualitäts- und Lieferversprechens. Und wenn man dann sagen kann, ja, wir hatten ein bisschen Schwankungen im Strom, ist das nicht wirklich so überzeugend.
Wachsende Standortprobleme ergeben sich in Deutschland zudem, weil nach wie vor flächendeckend kein schnelles Internet verfügbar ist. Unternehmen seien auf eine schnelle und zuverlässige Kommunikation angewiesen, urteilt IW-Direktor Hüter. Schnelles Internet sei inzwischen Weltstandard.
Wir bleiben bei deutschen Unternehmern. Die finanzieren mit dem IW nicht nur ein Institut für Wirtschaftsforschung, sondern haben sich auch in zahlreichen Verbänden zusammengeschlossen, um besser auf die Politik einwirken zu können. Dieter Hund etwa ist Eigentümer und Aufsichtsratschef eines süddeutschen Metallunternehmens. Gleichzeitig war er 17 Jahre lang der oberste Interessensvertreter der Arbeitgeber. Heute wird Ingo Kramer zu Hunds Nachfolger bestimmt. Ein Porträt von Axel Neuber.
Der 60-jährige Kramer ist bereits seit 10 Jahren Präsidiumsmitglied der Deutschen Arbeitgeberverbände. 2011 wurde er zu einem der 8 Stellvertreter von Dieter Hund gewählt. Der wiederum schlug ihn im Sommer als Nachfolger vor. Für Kramer heißt das ab heute, er muss jetzt öfters nach Berlin. Er stellt aber auch klar,
man muss hin und wieder da sein, aber nicht jeden Tag in der Woche. Mein Schreibtisch steht in Bremerhaven und irgendwo anders auf der Welt und das wird auch so bleiben. Ich habe heute viele Termine außerhalb Bremerhavens, geschäftlicher und anderer Art. Das wird in Zukunft auch so sein, aber mein Schreibtisch bleibt in Bremerhaven.
Von seinem Büro an der Labrador Pier im Fischereihafen lenkt Ingo Kramer einen weltweit agierenden Anlagenbauer, die J. Heinrich Kramer Gruppe. Der über 100 Jahre alte Familienbetrieb sitzt in Bremerhaven und Aalhorn. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 35 Millionen Euro und beschäftigt 260 Mitarbeiter. Die haben unter anderem vor 5 Jahren die deutsche Antarktisstation Neumayer 3 mit aufgebaut. Der Chef war damals selbst mehrmals mit im ewigen Eis, um nach dem Rechten zu sehen. Wegbegleiter beschreiben Kramer denn auch als energiegeladen und engagiert. Dies gilt nicht nur für sein Unternehmen. Der designierte Arbeitgeberpräsident macht sich seit Jahren für die Ausbildung stark, vor allem für benachteiligte Jugendliche.
Wir haben heute immer noch einen 2-stelligen Prozentsatz an Jugendlichen, die ohne Hauptschulabschluss in die Welt gelassen werden, die ohne Ausbildung in die Welt gelassen werden. Das ist für eine solche Industrienation, wie wir es sind, und gleichzeitig eine Nation, die ja sehr viel auf den eigenen Bildungsstand hält, eigentlich ein Skandal. Und an der Stelle gibt es so viele Defizite, die aufzubauen sind, aufzuarbeiten sind, dass es gar nicht genug Initiativen geben kann.
Wegen solcher Positionen wird der Bremerhavener Unternehmer auch von Gewerkschaftern respektiert und geschätzt. Mehrere Jahre war Hamburgs Senatorin für Stadtentwicklung Jutta Blankau als Chefin des IG Metallbezirks Küste Kramers gegenüber in den Tarifverhandlungen. Sie habe ihn kennengelernt.
Als jemanden, der auf Menschen zugeht, den Dialog schätzt und sich auch gerne austauscht. Das bedeutet nicht, dass wir immer einer Meinung waren, aber es ist schon so gewesen, dass man sehr intensiv mit ihm diskutieren konnte. Er war immer interessiert an einem Ergebnis, an einem Kompromiss und er ist aus meiner Sicht schon ein ausgewiesener Sozialpartner gewesen.
Der in seinen Entscheidungen auch verbindlich sei. Verbindlich zeigt sich Kramer auch in seinen anderen Funktionen. Ob als Vorstandsvorsitzender der Stiftung der Deutschen Wirtschaft oder als Vorstandsmitglied der Deutschen Seenotretter. Der Hobbysegler ist auch freiwilliger Rettungsmann auf dem Bremerhavener Seenotrettungskreuzer.
Da bin ich gerade in dieser Woche dabei, einen Termin fürs erste Quartal im nächsten Jahr mit den Kollegen abzustimmen, wo die eine Lücke an Bord haben, wo sie mich brauchen und wo ich eine Lücke im Kalender habe, wo ich das einbauen kann, damit ich irgendwo in den ersten 2-3 Monaten eine Woche wieder auf dem Rettungskreuzer bin und dann unterwegs bin.
Teamgeist ist ihm wichtig und eben das gesellschaftliche Engagement. Deshalb hat er selbstverständlich Ja gesagt, als er gefragt wurde, ob er für den Posten des Arbeitgeberpräsidenten kandidieren würde. Auch wenn der 4-fache Familienvater dadurch ehrenamtlich noch stärker eingespannt ist, Aber, so Kramer, da werde er schon den richtigen Ausgleich finden.
Axel Neubauer stellte uns den neuen Arbeitgeberpräsidenten vor. Damit sind wir am Ende der Sendung. Lea Klug in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.